Nach dem gestrigen Abend und dem, was wir da so gehört haben, könnte es natürlich sein, dass der ein oder andere für sich jetzt selber sagt, oh Mann, wie kann man damit leben, wie kann man damit umgehen? Ich möchte genau dieses als Grundlage nehmen. Mir ging das gestern so durch den Kopf, über was sollte ich denn predigen heute und das ist nicht so, dass ich das irgendwo so aus der Schublade hole, sondern das einfach so erbete, Herr, wo geht's denn jetzt hin? Und dann kam mir so der Gedanke, ausweglos, aber nicht hoffnungslos. Ausweglos, aber nicht hoffnungslos. Ich denke, der große Unterschied zwischen einem Menschen, der den Herrn Jesus hat, der mit ihm leben kann, und einem, der keine Hoffnung hat in Christus, ist genau diese Sache. Christen sind zwar ausweglos, aber nie hoffnungslos. Das ist bei Menschen, die in Christus keine Geborgenheit haben, ganz anders. Da ist dieses Fallen ins Unendliche, und da kommt nämlich nicht nur Ausweglosigkeit, sondern da wird die Ausweglosigkeit zur Hoffnungslosigkeit. Bei Christen ist es anders. Ausweglos ja, hoffnungslos nein. Warum? Weil wir einen großen Gott haben, der dennoch über unserem Leben steht. Deshalb könnte es sein, dass in Ihrem Leben doch auch Situationen da sind oder auch schon mal da waren, wo Sie eigentlich nur noch dunkel gesehen haben, wo Sie überhaupt nicht mehr weiter wussten, wo Sie nur noch gesagt haben, oh Mann, wie soll das enden? Das gibt es ja. Und wo wir vielleicht dann auch durch manche Anfechtungen hindurch so in diese Resignation hineingetrieben wurden, wo wir mit einem Mal überhaupt nicht mehr wussten, wie es weitergehen sollte, wo dann nur noch Traurigkeit eigentlich wie eine Lähmung über uns kam. Wie kommen wir da raus? Wie können wir damit umgehen? Wie kann man damit leben? Und dann fiel mir ein Wort ein, 2. Chronik 20,12, das habe ich vor vielen, vielen Jahren mal so für mich gelesen, ist mir damals groß geworden, das fiel mir dann gestern Nachmittag wieder ein. Der König Josaphat ist in einer ausweglosen Situation und dann sagt er dieses so für sich selber, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kennen Sie das? Wir wissen einfach nicht mehr, was wir tun sollen. Aber kommt das Schöne, das ist wichtig, dieses Aber Gottes in unserem Leben, aber unsere Augen sehen nach dir. Wie schaffen wir das denn? Dass wir so den Blickwechsel vollziehen. Unsere Augen sehen nach dir. Nun, jetzt kommen einfach so ein paar verschiedene Bibelstellen, die mich bewegt haben gestern Nachmittag. Und da ist zunächst mal eine Aussage, die der Professor gemacht hat, der meine Frau behandelt hat. Der hat folgenden Satz gesagt, und das hat mich tief getroffen. Der sagte, ich kann es nicht verstehen, dass wenn man Christen eine solche Diagnose mitteilt, dass die so rumjammern. Oh Mann. Als er das so sagte, das war fast so wie eine innere Ohrfeige. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Ja, eigentlich hat er, das hat er uns nicht gesagt, weil er gemerkt hat, unsere Hoffnung war woanders. Wir haben auch gesagt, unser Arzt ist im Himmel. Das ist unsere wichtigste Grundlage. Aber er hat das seiner Sprechstundenhilfe, die bewusste Christin ist. Das ist gut, dass er die hat. Die kann nämlich so, das was er nicht kann, Menschen Hoffnung in die richtige Richtung, also die Augen so in die richtige Richtung richten. Ihnen zeigen, wer Jesus ist und wo man noch Grundlage hat. Und die verteilt doch unsere Heftchen dann so den Krebskranken und so. Okay, nur eigentlich ist das ja eine ganz furchtbare Anfrage an Menschen, die eigentlich so normalerweise immer von sich sagen, ja, wir sind gerettet in Christus und wir haben Hoffnung in Christus und so. Aber jetzt wird's konkret. Was ist denn dann? Nur Katzenjammer? Oder doch Geborgenheit? Doch in der Ausweglosigkeit tiefe Hoffnung und Geborgenheit. Also, wie sieht das jetzt so ganz praktisch aus, wenn es konkret wird? Warum jammern die Christen eigentlich so, wenn man ihnen so eine Diagnose machen muss? Das ist eine ehrliche Anfrage an uns. Mir fiel dann ein, das Wort aus Jakobus 1. Und ich werde dann nicht über dieses Wort alleine predigen, sondern wir gehen so ein bisschen hin und her. Hebräer 12 dann auch, aber erstmal Jakobus 1, 2 und 3. Da steht, meine lieben Brüder, sagt der Apostel Jakobus. Und damit sind natürlich die Schwestern auch inbegriffen, klar. Achtet es für lauter Freude. Hat der Jakobus nicht gewusst, was er schreibt? Vielleicht hat er sich verschrieben oder wie? Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, wenn Sie so ein Wort hören, wenn Sie alleine diesen Begriff Anfechtung hören, ob Sie dann nicht lieber so sagen, ach lieber Gott, ist ja nett und schön, wenn du mir viel Gutes gibst, aber mit den Anfechtungen, bitte, bitte bleib mir weit genug vom Hals. Aber wussten Sie schon, dass Anfechtung Segen Gottes in unserem Leben ist? Anfechtung ist etwas ganz Positives. Anfechtung ist Hilfe Gottes in unserem Leben, damit wir überhaupt das Ziel erreichen. Anfechtung ist, so habe ich es schon öfter genannt, Trainingsprogramm Gottes in unserem Leben, damit wir wirklich das Ziel erreichen können. Und ohne Anfechtung, heute, würden Sie ja unvorbereitet in das Morgen gehen. Anfechtung ist also helfendes Handeln Gottes heute, damit wir vorbereitet sein können, um morgen bestehen zu können. Anfechtung ist also Hilfe in unserem Leben. Und wenn dein Leben oder wenn ihr Leben wirklich Frucht werden soll, Gott zur Ehre, wenn Sie gerne möchten, dass dieses ihr Leben dazu dienen soll, dass Gott geehrt und verherrlicht wird, 1. Petrus 1, dann geschieht das durch Anfechtung. Dann geschieht das nicht durch so ein seichtes, schönes Leben und ach ja, alles nur toll und nur keine Probleme und Schwierigkeiten, sondern durch Anfechtungen hindurch. Und das müssen wir als Christen für uns selber vielleicht ganz neu sehen. Also nochmal, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und diese Geduld, von der Apostel hier spricht, das ist der Bruder, der leibliche Bruder des Herrn Jesus, der hat wohl offensichtlich ein bisschen was mitbekommen von dem, was der Jesus ihnen vermittelt hat. Wenn ich das so sehe, dann geht das doch genau in diese Richtung. Nämlich Geduld bedeutet, sich in den Willen Gottes hineinbegeben. Also buchstabieren lernen, ja, Vater. Das ist nicht immer so, dass das so ganz locker von der Zunge geht und so an, ach ja, Halleluja, lieber Gott, ist ja wunderbar, pack noch ein bisschen mehr oben drauf, ich kann es ja gar nicht mehr erwarten, so schön ist das ja offensichtlich, durch die Anfechtung hindurch zu müssen. Nein, nein, sondern das sind Dinge, die durchlebt, durchlitten und manchmal auch durchweint werden wollen. Und ich denke, an der Stelle können wir so ein bisschen mitreden, weil wir uns manche Strophe miteinander weinend gebetet haben und betend geweint haben. Das gehört einfach dazu. Nur jetzt so ein bisschen aus der Praxis. Ich bin sehr dankbar für den Mann in meinem Leben, der mir Wegweiser zu Jesus wurde. Das ist Pastor Glücks gewesen, unser Gemeindepfarrer zu Hause. Der hatte 7 Kinder, das war gut. Nicht? Dadurch lernte ich ja die Familie ein bisschen besser kennen. Einer der Söhne war dann mein Freund und dadurch konnte ich so mit in die Familie mal reingucken. Frau Glücks hat uns Donnerstags nachmittags um 16 Uhr immer so Kinderstunden gehalten. Das war keine Jungschar, wie man die heute kennt. Das war auch kein Kindergottesdienst. Sie hat uns praktische biblische Geschichte erzählt und dazu aus ihrem eigenen Erleben meistens praktische Erfahrungen berichtet. Sie war selber Missionarstochter, konnte also viel erzählen, berichten von dem, was sie so selber mit Jesus erlebt haben. Und Pastor Glück selber war so ein Hühne von einem Mann, donnernde Stimme, wenn der auf die Kanzel ging, hat immer begonnen mit einem praktischen Beispiel, habe ich gut behalten. Und er erzählte uns, einmal auch im Konfirmandenunterricht, ein Beispiel, ein Erlebnis, was mich als Kind sehr bewegt hat. Wie konkret man auch in auswegloser Situation mit diesem großen Gott rechnen kann. Und solche Beispiele braucht man oft im Leben, um sich daran zu erinnern und auch Mut zu gewinnen, selber Gott zu vertrauen. Und das war folgende Situation. Es war gleich nach dem Krieg, er war in seiner ersten Gemeinde wieder. Er hatte dort eine sehr schwierige Situation. Warum? Bereits sein erster Sohn lebte. Jetzt stand die Familie da und sie hatten nichts, aber auch gar nichts zu essen. Der kleine Kerl, der eigentlich ein bisschen Milch hätte gebraucht, oder nichts da, gar nichts. Und so wie das üblich war, wie sie das immer gemacht haben, morgens bei Tisch, wenn sie aufgestanden waren und haben sich dann vorm Frühstück einfach mit Gottes Wort beschäftigt, haben Gottes Wort gelesen, die Losung und den Text dazu, haben kniend an ihrem Tisch miteinander gebetet, aber es war nichts da auf dem Tisch. Außer, weiß ich, ein Messer und ein Brettchen und eine Tasse. Aber mehr war nicht drauf. Nur man kann ja leider keine Tasse kauen, nicht? Das bekommt einem nicht so gut. Und als sie dort auf ihren Knien liegen und beten und Gott einfach diese Situation hinlegen, da schellt es draußen an der Tür. Er steht von seinen Knien auf, geht draußen an die Tür, öffnet die Tür und siehe da, da steht ein Korb. Da ist eine Kanne mit Milch, da ist Brot drin, da ist Käse drin, da ist Butter drin, da ist Schinken drin, alles da. Er rennt raus, um das Haus herum, die Straße rauf und runter. Er sagt, es ist ja nicht so, als wenn ich da noch eine halbe Stunde gebetet hätte. Bin sofort aufgestanden, bin nach draußen gegangen. Es war nie einer zu sehen. Keiner hat die Kanne abgeholt. Keiner hat den Korb abgeholt. Engeldienste. Gott kann doch auch heute in auswegloser Situation helfen. Aber doch nicht hoffnungslos. Wir haben doch einen großen Gott. Dass wir mit ihm doch neu rechnen. Das ist das, was wir brauchen, auch in unserem Leben. Ich denke da an, ich will das einfach mal so einstreuen, an eine Situation auch in unserem Leben. Es ist ja nicht so, dass Sie jetzt denken, aha, Transplantation, alles wunderbar und herrlich, jetzt geht das alles nur noch bergauf. Sondern wie viel Nöte haben wir in der Zeit auch durchlebt, wo es dann wirklich manchmal tatsächlich ausweglos war. Ich hatte eine Bibelwoche so etwa 100 Kilometer von uns entfernt, bin ich dann hin und her gefahren, wenn das so von der Kilometerzahl gut passt, auch so Autobahn und man ruckzuck hin und her kann, dann fahre ich lieber hin und her schon mal, damit meine Frau nicht so viel alleine ist, auch gerade wenn sie ja nicht gut geht, eine Infektion hat oder so, dann ist das schon mal ganz helfend. Dass man in ihrer Nähe ist und so ein bisschen aufrichten kann auch, oder man sich gegenseitig aufrichtet. Und ich kam dann in der Nacht nach Hause, es war schon, guten Morgen. Und ich kam ins Schlafzimmer, sie hat so einen leichten Schlaf und da muss man sehr leise sein, sondern wenn die mal wach wird, dann schläft sie nicht mehr ein, das ist das Problem. Okay, ich kam also rein, ganz leise. Und irgendwie spürte ich, irgendwas stimmt nicht. Dann habe ich so ganz leise geflüstert, du Inge, bist du wach? Dann sagt sie, ja. Ich sage, ist was? Ja, ich habe einen Knoten am Hals. Ich weiß nicht, ob Sie das so nachvollziehen können, dann zieht sich hier so in der Herzgegend alles zusammen. Ich habe mich dann einfach an ihr Bett gekniet und mit ihr gebetet und so, aber wir haben mehrfach diese Dinge erlebt, nur wo das hinführt, ist, dass es einen wirklich auf die Knie treibt. Es geht gar nicht anders. Ich will da jetzt nicht weiter drüber berichten, aber Gott hat immer wieder Gnade geschenkt, hat uns durchgebracht, aber im Letzten soll uns das helfen. Es sind ja diese Ausweglosigkeiten, die väterlichen Erziehungswege Gottes in unserem Leben. Es soll uns dazu bringen, dass wir Erfahrungen machen mit der Treue Gottes. Wann machen Sie denn Erfahrungen mit dem großen Gott, wenn es Ihnen nur so super gut geht und keine Probleme und... Nein, doch meistens da, wo wir so richtig für uns selber am Ende sind. Und das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen nicht am Ende zu sein, sondern mit ihrem Latein am Ende zu sein, damit sie Größe Gottes in ihrem Leben erfahren können. Das ist doch entscheidend. Darüber hinaus, es treibt uns in die Kniologie. Wir haben viel zu viele Theologen, aber viel zu wenig Kniologen. Kennen Sie Kniologen? Sind Sie einer? Hoffentlich werden Sie einer. Dann weiter, es bereitet uns vor auf neue Aufgaben, in die Gott uns hineinstellen will. Es ist nicht von ungefähr, wenn Gott es zulässt in unserem Leben, sondern er bereitet vor, es ist nicht unnütz, was Gott da tut. Dann darüber hinaus, er schenkt bleibende Frucht, damit unser Leben wirklich fruchtbar wird, auch für die Umgebung. Wenn wir das alles so sehen, dann sehen wir ja auch, wie Gott diese Dinge also benutzt, nicht damit wir daran kaputt gehen, sondern damit wir geistlich daran erstarken, dass wir daran wachsen. Und jetzt ist meine Frage von dieser ganzen Situation her ausweglos, aber nicht hoffnungslos. Wie kam der Jesus eigentlich durch die Situation hindurch? Wie hat er das denn gemeistert? Und für ihn gab es ja noch viel schwierigere Situationen als für uns in unserem Leben. Da haben wir zum Beispiel im Hebräerbrief im 12. Kapitel so drei Verse, die mich sehr bewegen und beschäftigen. Da steht: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, und jetzt ist wichtig, da er wohl hätte Freude haben können, duldete er das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider sich erduldet hat, auf dass ihr nicht matt werdet und nicht in eurem Mut ablasset. Wenn es also immer nur noch dunkel ist und man so fast in die Resignation hineintreibt, dann sagt uns hier der Apostel Paulus, für mich hat Paulus den Hebräerbrief geschrieben, macht doch nichts, wenn jemand anderer Meinung ist, aber er schreibt hier, damit ihr in eurem Mut nicht nachlasset, beziehungsweise dass ihr hier nicht matt werdet. Darum geht es ja, dass wir nicht mutlos werden. Wie kam der Jesus dadurch? Wie hat er das geschafft, nicht in der Resignation hier einzugehen? Wie können wir diesem Kampf gegenüber bestehen? Hier steht zunächst einmal, wir sollen wegschauen in Vers 2, wegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier steht also im griechischen Text nicht, wir sollen aufsehen auf Jesus, sondern hier steht, wir sollen wegsehen auf Jesus. Und wenn wir das mal tun, dass wir uns mal wirklich von unseren eigenen Problemen, Ängsten, Ausweglosigkeiten einfach mal die Zeit nehmen, wegzusehen auf Jesus, dann werden wir entdecken, wie der Jesus diese Probleme gemeistert hat. Wie kam er denn durch diese Problematik hindurch? Das heißt also, nehmt ihn als Vorbild. Schaut euch an, wie er durchkam. Lasst euch damit hineinnehmen, dann werden wir eigentlich hinter das Geheimnis des Überwindens kommen. Er ist also nicht an den, ich nenne das mal so, Unverschämtheiten der sündigen Menschen kaputt gegangen. Überlegen wir mal, da hängt er am Kreuz. Matthäus 27. Ich will die Texte jetzt nicht alle lesen wegen der Zeit. Da hängt er am Kreuz. Und jetzt müssen wir uns das so einmal ehrlich sagen. Er hängt dort so, wie Gott ihn geschaffen hat. Überlegt einmal, welch eine Not, dort dann zu hängen. Und da stehen die Leute da unterm Kreuz. Und sie verspotten ihn, sie verlästern ihn. Sie sagen ihm, wo ist denn dein Gott? Kennen Sie diese Frage? Diese Frage, die sich manchmal dann so bohrend in uns festsetzt, das muss uns manchmal gar kein anderer von außen sagen. Sondern da kommt dieser Zweifel, der uns dann so innerlich wie aufbohrt und auffrisst. Na, wo ist denn dein Gott? Ach ja, du hast Gott vertraut, schön. Und jetzt? Ach ja, ich kann mit dieser Anfechtung nicht mehr umgehen, ich weiß nicht mehr weiter, ich komme da nicht mehr raus. Ja, wo ist denn dein Gott? Da hören wir so dieses Entschuldigung, aber dieses hohen Gelächter des Feindes. Wo ist denn dein Gott? Es kommt aus dem Psalmen, dieses Wort. Da stehen die Leute unter dem Kreuz und sie sagen, na, dann steig doch herab vom Kreuz, dann wollen wir dir glauben. Ach, ist ja toll, ist ja wunderbar, du hast Gott vertraut. Ach ja, du hast Gott vertraut. Dann steig doch runter. Ich denke, das ist schlimmer als die Dornenkrone. Das ist oft schlimmer als die Geißelung. diese ungeheure Not, diese Anfechtung, dieses Gequältsein innerlich. Wo ist denn dein Gott? Du hast Gott vertraut. Und dann kommen vielleicht noch links und rechts neben ihnen Nachbarn und Freunde, die sagen, ach ja, ich denke, sie sind Christ. Und dann lässt Gott sie so im Stich. Und dann steht man da und weiß überhaupt nicht mehr weiter, ne? Kennen Sie das? Und dann kommen vielleicht gerade, weil wir dann angefochten sind, weil wir dann Zweifel haben, weil wir dann so in diese Bredouille hineingeraten, dann kommt dann noch der Feind und sagt, oh komm, hör doch auf, das stimmt doch alles nicht, das hast du mir doch nur eingebildet. Du hast Gott vertraut. Und wie soll es jetzt weitergehen? Hier steht, ganz einfach, wegsehen auf Jesus. Lasst uns mal da genau hinschauen und uns fragen, wie ist der Jesus mit dieser Situation fertig geworden? Wie hat er das geschafft? Wie kam er denn durch? Manchmal bin ich einfach so traurig. Manchmal geht es dann einfach nur noch im Schauen auf diese Missstände oder diese Ausweglosigkeiten. Manchmal dann aber auch, dann sieht man so Psalm 42, nicht? Kennen Sie ja auch. Da sagt man, und den Gottlosen, denen geht's gut. Und mir? Ich habe Gott vertraut. Wie geht's den Gottlosen so gut und ich muss so durch die Mühle? Wie oft haben Leute uns, die uns so ein bisschen näher kannten, dann gesagt, Mensch, hattet ihr nicht, bevor das mit meiner Frau war, hattet ihr nicht bereits da schon genug? Ja, eigentlich ja. Ich für mich hätte auch gesagt, ja, eigentlich hatten wir doch schon reichlich genug. Und jetzt das denn auch noch obendrauf. Oder da sind vielleicht Menschen, die sie ärgern. Da so Nachbarn, gibt es ja so ganz nette Nachbarn, nicht? Die nichts anderes vorhaben, als uns zu ärgern. Oder gibt es vielleicht in der eigenen Gemeinde Leute, die so, ach, immer so, nicht? So sticheln und immer so Gemeinheiten. Oder vielleicht gibt es die ja in der eigenen Verwandtschaft, bei den Eltern oder bei den leiblichen Geschwistern so. Ach ja, und ihr seid Christen, na schön. Ha. Oh, das tut weh. Wie geht man damit um? Wie kommen wir da durch? Und manchmal stehen wir dann ja vielleicht selber da und sagen, Herr Jesus, jetzt will ich mich aber ärgern. Und jetzt, ich habe doch eigentlich sogar das Recht, mich zu ärgern über den links oder rechts. Oder wieso soll ich jetzt auch noch geduldig sein? Warum soll ich nicht auch mal platzen dürfen und auch mal mich rächen können? Oder ach, wie war das hier mit der Geduld? Lasst uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und zwar mit Geduld. Oh ja, wir sind schon angefochten, manchmal so von allen Ecken. Da, wo wir es dann am allerwenigsten erwarten, von daher tut's dann am allermeisten weh. Von denen man denkt, ach, die sind ja auch noch gläubig. Was macht der Jesus? Wie wird er fertig? Erstens einmal, er sieht auf den Vater. Er hält sich fest an der Zusage seines Vaters. Er hat sich eingelassen, und das ist jetzt wichtig, dieser Gedanke, eingelassen auf das Wort und in den Willen Gottes hineinbegeben. Er hat sich total abhängig gemacht, und das ist wichtig. Ich kann mich nur da einlassen auf Gottes Wort, jetzt gut aufpassen, ich kann mich nur da einlassen auf Gottes Wort, wo ich bereit bin, mich auch zu verlassen. Glaube, Nachfolge beginnt immer mit Verlassen. Da steht zum Beispiel Markus 1, die Jünger, sie verließen alles und folgten ihm nach. Wie sieht das Verlassen denn aus? Glaubensleben beginnt immer mit Verlassen. Verlassen Sie sich auf Gott, dann müssen Sie sich selber verlassen. Das gehört dazu. Kann man sehr schnell und leicht erklären. Können Sie schwimmen? Nicht? Oder doch? Okay. Gut, dann müssen Sie sich ja verlassen darauf, dass das Wasser trägt. Aber wie können Sie sich dann darauf verlassen? Nur dadurch, dass Sie vom Rand abspringen und ins Wasser gehen. Wenn Sie außen auf dem Rand stehen, dann ist das leicht zu sagen, ja, ich verlasse mich so sehr gut auf Gott und sein Wort. Nein, nein, ich muss schon abspringen. Ich muss mich selber also aufgeben, meine Sicherheiten, und mich Gott anvertrauen, total auf ihn verlassen. Auch in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen? Auch in den Schwierigkeiten, in die Gott mich hineinstellt? In die Entscheidungen, in die ich so hineingestellt bin? Also dann nicht mit bösen Worten oder mit den Fäusten oder mit Druck ausüben nach außen, sondern, Vater, ich möchte, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Und Gott sagt ja, die Rache ist mein, ich will vergelten. Ich glaube, hier müssen wir eine Menge lernen, gerade wo wir dann auch auf diesem Gebiet vielleicht angefochten sind. Also, der Jesus, er geht nicht kaputt an den Unverschämtheiten seiner Umgebung. Das zweite, er verlässt sich auf Gott und sein Wort und seine Zusage. Das dritte, er geht bewusst den Weg des Gehorsams, nicht den bequemen Weg. Nicht den Weg, der jetzt auch viel leichter gewesen wäre, dass er gesagt hätte, Vater, da so auch am Kreuz, 12 Legionen Engel. Herr, ich halte das nicht mehr aus mit diesen Leuten da unterm Kreuz. Nein, Herr, ich möchte nach Hause. Es lohnt sich ja gar nicht für diese Welt oder diese Menschen. Er geht den Weg des Gehorsams. Er tut das, was der Vater will. Er fragt nicht, Hebräer 5, 7, er fragt nicht nach dem, wie es ihm leichter wäre. Er hat in den Tagen seines Fleisches, steht da, Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, dem, der ihm vom Tode konnte aushelfen. Und ist auch erhört darum, dass er Gott in Ehren hielt. Wie war das? Wie ist er durchgekommen? Dadurch, dass er gebetet hat oder seine Haltung war, Vater, es geht mir mehr um deine Ehre als um mein eigen Wohlergehen. Es geht mir darum, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Und genau da hat er Gebetserfahrung gemacht. Da hat er genau erleben dürfen, wie der Vater, wie Gott ihn selber durchgebracht hat. Wie hat er das erlebt, ganz praktisch, als er dort in Gethsemane war? Als sein Schweiß wie Blutstropfen, als er in die Agonie hineinkam, als überhaupt nichts mehr ging, als der Feind versucht hat, ihm praktisch noch vor dem Kreuz das Leben zu nehmen, damit die Erlösung nicht wahr würde. Was passiert da? Ein Engel kam und stärkte ihn. Wollen Sie Engeldienste erleben? Wollen Sie die Erfahrung machen, dass Gott wirklich durchbringt? Dann bitte, dann ist das nur dieser eine Weg. Dass wir neu für uns selber das so artikulieren und formulieren von Herzen. Vater, es geht mir mehr um deine Ehre als um mein eigen Wohlergehen. Das heißt ja nichts anderes. Der Jesus hat das wieder neu buchstabiert. Vater, ja, ich will, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Hier steht ja, dass wir nicht matt werden sollen. Dass wir wirklich nicht zu Schanden werden. Dass wir wirklich durchkommen, durchtragenden Mut. Wie ist das möglich? Und hier kann ich Sie eigentlich nur darauf hinweisen, wie der Jesus das gemacht hat. In Johannes 12, ich kann ja heute Morgen nicht so lange predigen, aber in Johannes 12, da sehen wir, wie der Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Und da sind Gäste auch nach Jerusalem gekommen und sie wollen Jesus gerne sehen. Und sie sagen, hört mal, können wir nicht den Herrn Jesus mal ein bisschen näher kennenlernen? Und da gehen sie zu den Jüngern, die Jünger kommen zu dem Herrn Jesus. Und was sagt der Jesus ihnen jetzt? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es einzeln. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wollen Sie gerne Frucht? Frucht geschieht nur über diesen Weg da, wo wir den Weg Jesu gehen. Schaut euch ihn doch an, wie er den Weg geht. Und was passiert? Gott bringt ihn selber durch. Und dann geht's weiter. Nicht nur, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt. Er sagt dann, wer mir nachfolgen will, wer mir folgt, was passiert da? Wer wirklich den Weg geht, den Jesus vorgegangen ist. Das steht da, den wird mein Vater ehren. Stell dich mal vor, der Bundespräsident käme hier rein und würde Ihnen das Bundesverdienstkreuz überreichen. Ja, oh Mann, da würden wir vielleicht rot bis in die Ohren spitzen. Aber hier geht es ja noch um viel mehr. Was hier der Vater macht, ist, er wird uns ehren. Das heißt, er selber wird in seiner großen Macht hinter uns stehen. Er wird sich selber an uns darstellen, verherrlichen, steht da. Wir können also nur über den Weg Gott wirklich ehren und verherrlichen, wo wir bereit sind, uns in den Willen Gottes hineinzubegeben. Und da wird der Vater uns ehren. Vor was müssen wir eigentlich dann noch Angst haben? Wenn Gott in seiner Macht selber hinter uns steht, wenn er selber anfängt, an uns zu handeln und darüber hinaus unser Leben dann zu gestalten, wer will uns denn dann was, wenn er selber der Herr ist, der unser Leben lenkt und leitet? Und dann geht's weiter. Er betet dann: Jetzt ist meine Seele betrübt. In Vers 27. Er betet also nicht: Vater, ich freue mich schon auf das Kreuz. Das war also bitte nicht da so Selbstmartyrium und meinen, ach ja, wunderbar und Halleluja, ist ja schön, wenn man durch Anfechtungen hindurchgeht. Darum geht's nicht, sondern der Jesus sagt: Meine Seele ist betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, betet er so, hilf mir aus dieser Stunde. Und zu diesem, seinem tiefsten, eigentlichen, menschlichen Wunsch, sagt er einfach nein. Er sagt nein zu seinem: Ach Herr, bitte bewahr mich davor, ich möchte eigentlich doch gar nicht durch diese Not und diese Tiefe gehen. Er sagt nein zu seinem eigenen Weg und zu seinen Wünschen. Ich lese das einmal vor. Er betet also: Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Nein. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Was er hier betet, ist nichts anderes als: Vater, ich möchte nicht meinen Weg gehen. Und dieses Vater, verherrliche deinen Namen, beinhaltet nur eins. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff verstehen, verherrliche deinen Namen. Hier geht es darum, dass er sich bewusst in den Willen Gottes hineinbegibt. Er ist bis jetzt, bis nach Jerusalem, bewusst den Weg Gottes gegangen. Er hat bewusst sein Leben Gott anvertraut und hat bewusst diesen Weg unter die Füße genommen. Er war ja da unten, weiß ich, am Jordan, in der Nähe von Jericho. Er wird gerufen von Maria und Martha, wieder so nach Bethanien, ganz in die Nähe von Jerusalem. Und er geht nach Jerusalem, er zieht bewusst dort ein. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, okay, ich komme noch schnell nach Bethanien, aber dann tauche ich flott wieder unter. Dass die mich bloß in Jerusalem nicht wieder sehen. Aber er wusste dort und er geht bewusst diesen Weg. Vater, ja. Und als er diesen Weg bis dahin gegangen ist, da wird ihm der Weg jetzt zu schwer. Und deshalb betet er das: Vater, bis hierhin bin ich diesen Weg jetzt gegangen, aber verherrliche deinen Namen. Das heißt nichts anderes als: Bitte, Vater, jetzt wird es zu schwer. Aber ich möchte dennoch deinen Weg gehen, ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte in deinem Willen bleiben. Und deshalb bitte, Vater, übernimm du ab jetzt den Weg. Ich kann nicht mehr, aber ich will, dass dein Wille geschieht. So ringt er sich durch. Er gibt sich in die Hand seines Vaters, so ähnlich wie ein Kind, was Angst hat, einen bestimmten Weg zu gehen. Ich erinnere mich sehr gut, ich hatte sehr Angst, als ich damals Blinddarm hatte als Kind. Und ich hatte Angst, operiert zu werden. Ich war schon im Krankenhaus und, ach ja, ich war ein mutiger junger Mann. Oh, war, ach, Wahnsinn. Ich war schon im Krankenhaus, war fix und fertig vorbereitet und so. Und dann, was glaubt ihr, was ich gemacht habe? Bin abgehauen, ich kannte das Krankenhaus ja gut, bin dann so die Nottreppe runter und dann auf und davon nach Hause, nichts wie heim. Und dann, nach einer Stunde etwa, dann ging das Telefon und dann riefen die vom Krankenhaus an und sagten meinem Vater: Wissen Sie, also wir sind ganz in Unruhe, eigentlich, der müsste längst im OP sein, nicht? Wir suchen den im ganzen Haus, der Kerl ist nicht zu finden. Da sagt mein Vater: Der ist hier. Dann habe ich meinem Vater gesagt: Bitte, bitte, bitte geh mit. Ich habe so eine Angst, bitte komm mit. Nicht so, ich muss ja den Weg gehen, ich möchte ihn ja auch gehen. Ich will ja nicht sterben. Nicht? Aber bitte geh mit. Und genau so ist das. Der Jesus, ich will das mal so kindlich sagen, er ringt sich und er hält sich an seinem Vater so fest. Er schlingt seine Arme um den Hals seines Vaters und sagt: Bitte, Vater, bring du mich an diesen Platz, da wo du mich hinhaben willst, ans Kreuz, da wo dein Weg und dein Ziel ist. Aber ich kann nicht allein. Ich möchte, dass du den Weg führst. Und dann kommt gleich diese Rückantwort Gottes. Ich habe ihn verherrlicht. Ich habe dich verherrlicht. Und will dich abermals verherrlichen. Das heißt, mein Sohn, ich habe übernommen. Ich bring dich ans Ziel. Ich bring dich also durch. Von daher, lasst uns doch neu das so für uns selber buchstabieren. Wir kommen nur zum Ziel. Wir werden nicht matt werden. Wir werden nicht mutlos werden können, genau da, wo man sich in den Willen Gottes hineinbegeht. Das ist eine großartige Sache. Aber wie gesagt, das will durchlebt, durchlitten und manchmal auch durchweint sein. Nur, was an uns ist, und damit kommen wir zum Schluss, da steht in Vers 1, dieses, damit wir wegschauen können auf Jesus, wirklich das so erkennen und diesen Weg dann auch gehen. Da steht da in Vers 1, was unsere Verantwortung ist. Da steht, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind nicht in sich Sünde. Aber sie können uns unnötig belasten auf dem Weg. Haben Sie mal so im Fernsehen vielleicht so, weiß ich, Olympiade gesehen? 100-Meter-Läufer, 100-Meter-Sprinter, ja, so. Wie sind die gekleidet? Springerstiefel, Sturmgepäck, Karabiner oder G3, nicht? Oder so, so richtig voll beladen, ne? Haben Sie schon mal geguckt? Mensch, die anderen, die so normal als Sportler bekleidet sind, die sind schon hinten beim Ziel, da kommt der mit seinem schweren Gepäck erst aus dem Startklötzen. So gibt es manchmal Dinge, die uns unnötig belasten. Hier steht, leg ab. Dazu kommt das Zweite, wir sollen ablegen die Sünde, die uns ständig umstreckt. Wenn da bewusst festgehaltene Sünde ist in unserem Leben, ablegen, schaff es doch weg, bekenn es dem Herrn Jesus. Schaff Raum da in deinem Leben, damit er Jesus neu auch in deinem Leben regieren kann. Dann weiter, lass uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist, aber mit Geduld. Und mit Geduld, haben wir eben gesagt, bedeutet, ja, Vater, ich gebe mich in deinen Willen. Ich möchte mit deinem Willen übereinstimmen. Ich komme zum Schluss. Ich habe eben gesagt, ja, die Anfechtung gehört dazu, damit wir ihn wirklich dann auch ganz praktisch erfahren können in unserem Leben. Ausweglosigkeiten gibt es ja nicht nur immer gesundheitlich, sondern ich will mal ein ganz anderes Beispiel ganz praktisch so gebrauchen. Und zwar, Inges Wunsch war immer mal, wir haben so ein junges Ehepaar gehabt aus unserer ersten Gemeinde, die sind dann ausgewandert nach Kanada und einen Tag bevor sie in die Klinik kamen, ja, dann kamen die, haben sich verabschiedet, sind dann ausgewandert nach Kanada und sie sagten uns damals, kommt uns doch besuchen, wir laden euch herzlich ein. Naja, und können Sie sich vorstellen, wie groß die Perspektive war oder die Hoffnung, dass das dann noch gelingen könnte? Ganz sicher nicht mehr. Okay, das war die menschliche Perspektive. Dann bekamen wir eine Anfrage, zunächst mal im Raum Florida dort Dienst zu tun und dann weitere 14 Tage, also 14 Tage in Florida rundzukommen und dann 14 Tage im Raum Vancouver in verschiedenen Gemeinden dort zu predigen, zu evangelisieren und so. Jedenfalls, Gott hat es wahr gemacht. Wir durften also nach Nordamerika, nach Kanada, durften dann in dem Haus unserer lieben Geschwister, die durch uns mal zum Glauben gekommen sind, dann auch wohnen und war so wunderschön. Okay, was passierte? Da ich ja so mit meinen Lebensmitteln ein bisschen Probleme habe, musste ich ja für diese 4 Wochen jetzt alle Lebensmittel mitnehmen nach Amerika. Kann ja sonst nicht überleben, geht ja nicht anders. Okay, jedenfalls, ich hatte einen ganzen Koffer voll, nur Lebensmittel. Für 4 Wochen muss ja schon ein bisschen was mitgenommen werden, alleine das Brot und so. Ne? Okay, wir kamen so fast in Miami an, dann gingen so die so Karten rund, die musste man ausfüllen zur Einreise. Und die letzte Frage unten auf der Karte stand dann drauf, haben Sie Lebensmittel dabei? Oh Mann, ich habe das aber zum Glück vorher nicht gewusst, dass man nach Nordamerika gar keine Lebensmittel mitnehmen darf. Na gut, ich habe die Frage einfach mal offen gelassen, war ja auch besser. Konnte ja nicht schreiben, ne, ich habe keine dabei, ne, den ganzen Koffer voll dabei. Okay, jetzt kamen wir dort an, die Koffer kamen so Stück um Stück, die Leute hatten so ihr Handgepäck am Arm oder so eine Tasche oder. Und mit einem Mal liefen da so kleine Hunde rum. Die hatten da so ein Leibchen an mit dem Emblem der Flagge der USA. Aha, Sternenbanner, ne? Da dachte ich, vielleicht so Drogenhunde oder so irgendwas, so war mein Gedanke, erster Gedanke. Und dann liefen die so bei den Leuten rum, am Handgepäck, und dann fingen die an zu bellen, das Schwänzchen wackelte und so, oh Mann. Und dann kam dann so ein Beamter, bitte machen Sie mal die Tasche auf. Und so hat man dann ja vielleicht noch ein paar Plätzchen oder einen Apfel so vom Service aus der Lufthansa-Maschine. Und dann flog so eins nach dem anderen in den Mülleimer. Oh Mann, als ich das entdeckt habe, können Sie sich vorstellen, wie mir wurde? So ganz anders. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, halt den Hunden die Nase zu. Warum? Überlegen Sie mal, ich hatte den Koffer voll Brot, das heißt, da war frisches Brot drin, das war so ein Leinenkoffer. Und naja, nicht? 52 Grad minus, als wir geflogen sind, und als wir dann landeten, waren es feucht warm, 38 Grad plus. Dieser Duft vom frischen Brot, der stieg mir schon in die Nase, als der Koffer ankam. Und dann so Hunde, die riechen ja noch ein bisschen besser als wir, nicht? Okay, also, ich betete darum, Herr, halt den Hunden die Nase zu. Ich habe gewartet auf den Koffer. Der erste Koffer kam mit Kleidung von meiner Frau und dann meiner. Aber der Lebensmittelkoffer kam nicht. Oh Mann, immer gewartet. Der allerletzte Koffer auf dem Band war dann mein Koffer mit den Lebensmitteln. Ich mir den Koffer geschnappt und jetzt geguckt, wo sind die Hunde, nicht? Bloß an den Hunden vorbeikommen oder so. Naja, aber da ist keine Chance normal. Jedenfalls, Gott hat Gnade geschenkt. Die Hunde haben mich nicht angekläfft, trotz meinem Koffer, der so nach Brot gerochen hat. Ich also dadurch, heilfroh, hab Gott gelobt. Oh Mann, es kam das nächste Hindernis. Die Beamten, die da standen, die haben dann so Stichproben gemacht. Kamen sie auf mich zu, direkt, haben mich rausgewunken, mitkommen. Der Wilfried Schulte war auch mit. Und den habe ich dann gerufen, beziehungsweise meine Frau. Und naja, ich dachte vielleicht, weil der ja in Nordamerika eine Zeit gewohnt hat, der kann das mit dem amerikanischen Englisch noch viel besser als wir, denen das erklären, wieso, warum, weshalb und so. Und naja, wir haben ihn gerufen und dann hat er nur, Antwort war dann natürlich in Deutsch, nicht in Englisch, da die das nicht verstanden, sagt er, jetzt ist alles verloren. Jetzt ist alles verloren. Ich also meinen Koffer da auf so eine Pritsche gelegt, dann Kofferschlüssel raus, aufgeschlossen und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, halte ihnen die Augen und die Nase. Dann habe ich meinen Koffer also aufgeschlossen, aufgeklappt. Und dann haben die den ganzen Koffer, da waren nur Lebensmittel drin, haben die den ganzen Koffer durchgewühlt, haben den Koffer zugeklappt und haben gesagt, okay. Haben doch einen großen Gott, nicht? Nur, wir müssen für uns selber wissen, Ausweglosigkeiten, in die Gott uns hineinstellt, sind nicht dazu da, dass wir kaputt gehen daran, sondern sie sind Ausweglosigkeiten, damit wir unsere ganze Hoffnung setzen auf ihn. Und da werden wir nicht ärmer bei, sondern nur reicher. Von daher nochmal das Thema, ausweglos ja, hoffnungslos nein. Gott segne sie in den Ausweglosigkeiten ihres Lebens, die er ihnen schenkt, damit sie die Hoffnung allein setzen auf ihn. Lasst uns beten miteinander. Unser Vater im Himmel, wir beten dich miteinander an über deiner Größe, deiner Liebe. Danke, dass du uns bis dahin so durchgebracht hast. Und dass immer wieder neu, auch da, wo wir keinen Ausweg sehen, du genau an der Stelle stehst und uns schon erwartest. Nimm Dank dafür, dass du immer dabei bist, wo wir uns dir anvertrauen. Wo wir uns lernen, auf dich zu verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Herr, wir wollen dich einfach miteinander anbeten, dich rühmen, dich loben, dir von Herzen danken, dass du so groß bist und dass wir dich erfahren dürfen. Gib, dass jeder Einzelne auch heute Morgen, auch nach dem gestrigen Abend, neu den Mut und die Zuversicht gewinnt, sich auf dich zu verlassen. Danke für deine große Treue, dass du zu deinem Wort stehst. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.